Liebe, Affären, Schicksalsschläge, Mental Breakdown. Echte Stories, Tipps von Expertinnen. Das ist Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Mein Name ist Alexandra Pasi und ich arbeite beim Myself Magazin. Heute sprechen wir über ein Thema, das einige von euch wahrscheinlich kennen werden: Burnout. Clara, unsere Protagonistin, bekam diese Diagnose und sie hat uns erzählt, was ihr geholfen hat und wie sie versuchte, wieder auf die Beine zu kommen. Bevor wir da tiefer einsteigen, möchte ich unsere heutige Expertin vorstellen. Und ja, ich freue mich ganz besonders, dass sie heute wieder mit dabei ist. Sie ist Diplompsychologin, Psychotherapeutin, Bestsellerautorin und ja, ihre Podcasts gehören zu den beliebtesten Psychologie-Podcasts in Deutschland. Herzlich willkommen, Stefanie Stahl.
Ja, hallo.
Ja, wie schön, dass du heute da bist, um gleich zu Clara zu kommen und zu ihrer Erkrankung. Sie ist unter dem Druck in ihrem Alltag zusammengebrochen und bekam die Diagnose Burnout. Und sie sagt, sie war eigentlich fast dankbar dafür, dass ihre Erschöpfung endlich einen Namen bekommen hat. Was sagst du dazu?
Ja, das kann ich gut verstehen, weil irgendwie sorgt es ja immer für eine gewisse Erleichterung, wenn die Dinge einen Namen bekommen oder eine Begründung bekommen, weil dann werden sie natürlich wieder handhabbarer, ne? Man kann ja etwas dann auch wieder besser angehen, wenn es sozusagen ein Gesicht hat. Okay, wenn das ein Burnout ist, wenn ich einen Burnout habe, dann sag mir bitte, was soll ich jetzt tun, um aus der Nummer rauszukommen? Im Grunde können Diagnosen einen einfach auch handlungsfähig machen, beziehungsweise den Arzt oder die Ärztin handlungsfähig machen oder bei mehr psychologischen Dingen einen auch selbst handlungsfähiger machen.
Ja, und wie sich Clara vor ihrer Diagnose gefühlt hat, welchen Heilungsweg sie eingeschlagen hat und was sie dabei über sich selbst gelernt hat, das hat sie uns erzählt. Sie möchte anonym bleiben und deshalb erzähle ich ihre Geschichte. An dem Abend, an dem mein Leben komplett auseinanderfällt, fürchte ich, zu spät zu kommen. Eine Psychologin ist bereit, mich anzuhören, es ist dringend. Viel zu früh verlasse ich meine Wohnung und stelle in der Straßenbahn fest, dass mich Bauarbeiten aufhalten. Ich spüre, wie mich Panik überfällt. An der nächsten Haltestelle springe ich aus der Bahn und bestelle ein Taxi. Fahren Sie so schnell es geht, rufe ich dem Fahrer zu. Meine Stimme klingt fast hysterisch. Der Mann schweigt. In der Stille vor roten Ampeln zapple ich auf dem Rücksitz hin und her. Mir kommen die Tränen und ich weiß, dass ich eine Zumutung bin. Viel zu früh erreiche ich daher auch mein Ziel. Vor der Therapeutin hangle ich mich durch meine Notizen, sage, dass ich erschüttert bin, Bauch- und Kopfschmerzen habe, dass ich müde bin und dass mich diese Endlichkeit des Lebens irgendwie bedrückt. Ich habe Angst, nicht mehr schreiben zu können, ohne dass mein Magen krampft und die Psychologin sagt, ich habe einen Nervenzusammenbruch. 3 Tage später nehme ich zum ersten Mal in meinem Leben Antidepressiva. Eine Pause gelingt mir nur mit professioneller Hilfe, das weiß ich. Also suche ich nach einer psychosomatischen Klinik, die mich schnellstmöglich aufnimmt. Ich schäme mich nicht dafür. Ich bin viel zu müde. Fast dankbar habe ich die Diagnose der Psychologin entgegengenommen. Sie gibt meiner Erschöpfung einen Namen: Burnout. Und sie gibt mir die Gewissheit, ich bin krank. 4 Wochen später reise ich in den Schwarzwald, übernachte in einem Gasthaus und checke am nächsten Morgen um 9 Uhr in der Klinik ein. Ich schaue mich um, während ich im Empfangsbereich darauf warte, auf eine Station gebracht zu werden. Worunter leidet der Mann dort drüben? Welche Probleme hat die junge Frau mit den 7 Gepäckstücken? Ich warte, ich habe das Gefühl, keine Zeit zu haben, aber das stimmt ja nicht. Das Erste, was ich auf der Station abgebe, ist meine Privatsphäre. Ich teile mir Zimmer und Bad mit Janine. Sie ist freundlich wie die Pflegerinnen und Pfleger, aber wo kann ich für mich sein? Wie soll ich mich erholen, wenn immer Menschen um mich herum sind? In den ersten Tagen liege ich so oft es geht in meinem Bett, nach dem Mittagessen, Abendbrot, zwischen meinen Terminen. Ich meide Gespräche, das Leid der anderen lasse ich stehen wie fremdes Gepäck. Viele meiner Mitpatienten tragen Jogginganzüge und Latschen und mir schwirrt die Behauptung von Karl Lagerfeld durch den Kopf, der Jogginghosen tragen mit Kontrollverlust gleichsetzte. Ich schaue mich um. 22 Menschen, die sich abmelden müssen, wenn sie die Räume verlassen, die 3-mal am Tag auf die Medikamentenausgabe warten, erst vom Tisch aufstehen, wenn das Glöckchen geläutet wurde. Er könnte recht gehabt haben. Allein bin ich nur im Wald. Ich wandere stundenlang, beobachte Rehe und Vögel. Ich streiche über Sternenmoos, wähle besonders steile Wege, um mich herauszufordern. Wald- und Gartenarbeit zählen zum Therapieangebot, das ich dankend annehme. Ich spalte und staple Holz, schaufele Mist, zupfe getrocknete Teeblätter. Die Arbeit mit den Händen schenkt mir innere Ruhe. Laut Oberärztin geht es in der Klinik nicht darum, die Lösung meiner Probleme zu finden, sondern um Erholung. Darum, endlich wieder Zuversicht zu bekommen und Stabilität. Nach 5 durchschlafenen Nächten glaube ich, gesund zu sein. Meine Neugier kehrt zurück. Ich frage mich, wer findet sich wie ich am Ende des 2. Pandemiejahres in so einer Klinik wieder? Ich werde offener, lerne andere Patienten kennen und begreife, dass wir alle einen Bruch erlitten haben, dass wir alle in einer Krise stecken. Manche hier haben einen Elternteil verloren, finden im Alltag keinen Raum für ihre Trauer. Andere sind überarbeitet wie ich, ihr Engagement wurde nicht wertgeschätzt. Wieder andere wurden von ihrem Partner verlassen. Das Leben, wie wir es geführt haben, hat uns überfordert. Wir haben den Kontakt zu uns selbst verloren. Niemand sagt, dass ihn die Pandemie krank gemacht habe. Und doch erzählen mir die Pflegerinnen, erkenne man ihre Auswirkungen. Sie ziehe Einsamkeit nach sich und sie verschärfe Krisen. Ich beobachte meine Mitpatientinnen, die seit Jahren depressiv sind, die wissen, wie ihr Medikament noch in den 90er Jahren hieß. Sie wirken, als wären ihre Gefühle abgeschliffen wie die Nadel eines Plattenspielers, die kaum mehr Höhen und Tiefen wiedergeben kann. Bald fühle ich mich verantwortlich dafür, sie aufzumuntern. Ich scherze bei den Mahlzeiten, erkläre mich bei Brettspielen breitspurig zur Siegerin. Als ich meinen Geburtstag feiere, bestelle ich Torten. Ihre Freude darüber macht mich glücklich. Ich bekomme Pakete. Mal fehlt mir ein scharfes Messer zum Orangenschälen, mal eine lange Unterhose zum Wandern. Und als Michael mich bittet, ihm Zahncreme zu kaufen, helfe ich gerne. Bis ich von einer Pflegerin abgefangen werde, dass es auffiele, wie viel Post ich bekomme und ob es stimme, dass ich für andere Patienten mitbestelle. Das sei nicht meine Aufgabe, sagt sie freundlich. Nach 2 Wochen begreife ich, dass ich meine Mitpatientinnen nicht in Kauf nehme, sondern dass sie zu meiner Erholung beitragen. Sie erinnern mich daran, dass ich Gemeinschaft brauche. Und trotzdem möchte ich verstehen, warum ich so erschöpft bin. Habe ich Warnzeichen übersehen? In der internationalen Klassifikation für Diagnosen wird das Burnout-Syndrom als Problem mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung eingestuft. Was ist mir passiert? Eine Antwort finde ich in der Klinik nicht, aber ich sammle in den Gesprächen mit Ärzten und Pflegenden Erkenntnisschnipsel. Sie spiegeln mir meinen Leistungsanspruch, meine Härte gegen mich selbst, meinen Unwillen, Kummer zuzulassen, Konflikte zu vermeiden und den Impuls, hässliche Tatsachen schönzudeuten. Als ich die Klinik nach 4 Wochen verlasse, weiß ich, dass das Leben veränderbar ist. Es liegt an mir, meinen Alltag neu zu gestalten, Pausen zu machen, an Routinen wie täglich ein paar Kilometer zu gehen, festzuhalten und mich bei meiner Therapeutin zu melden. Michael schenkt mir zum Abschied eine Wäscheklammer, für ihn die zweitbeste Erfindung der Welt. Kerstin gibt mir einen gefalteten Kranich, Andreas einen Stern. Janine weint. Dass ich ihnen kostbar bin, obwohl sie mich kaum kennen, berührt mich. Ihre Zuneigung erinnert mich daran, genug zu sein. Ein Gefühl, das sich immer wieder verflüchtigt. Ja, also ich fühle total mit Clara mit. Ich meine, jetzt bin ich selbst nicht an Burnout erkrankt, aber Stress und dieses Gefühl, dass so noch ein paar Tröpfchen mehr und alles läuft für den einen Tag über, das kenne ich zu gut. Steffi, was ist dein erstes Gefühl, nachdem du Claras Fall kennst?
Ja, ich denke ja als Psychologin immer in psychologischen Grundstrukturen und Clara gehört wirklich auch einfach zu diesen Kandidatinnen, die man häufig bei Frauen, aber auch bei Männern hat, die im Grunde versucht, immer alles richtig zu machen, ja, also zu funktionieren, keinen zu enttäuschen, Erwartungen zu erfüllen. Und das ist letztlich natürlich auch im tiefsten Inneren mit die Ursache, dass sie einen Burnout erlitten hat. Und punktuell kennen wir das alle mal. Du hast das eben gesagt, es gibt manchmal so Tage, wo du denkst, du hast noch eine einzige Aufgabe und ich flippe aus, also wo man wirklich nicht mehr kann. Aber das sollte wirklich kein Dauerzustand sein. Und wenn es ein Dauerzustand ist, dann hat das in der Regel immer etwas mit einer mangelnden Abgrenzungsfähigkeit zu tun.
Das heißt, lass uns doch nochmal ganz genau kurz erklären, was eine Burnout-Diagnose genau bedeutet. Weil ich finde, der Begriff wird ja heutzutage leider oft inflationär benutzt und die Schwere der Erkrankung ja auch oft abgetan.
Also ein Burnout, früher sagte man Erschöpfungsdepression. Mhm. Ein Burnout ist im Grunde eine Form der Depression. Und man nennt das, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren Burnout, also mindestens seit 20 Jahren oder so, wenn nicht länger. Klingt natürlich auch besser. ist für die Menschen annehmbarer, hat dadurch auch den großen Vorteil, dass Menschen sich weniger schämen, mit dieser Diagnose sich Hilfe zu suchen. Ja, weil ein Burnout ist im Grunde genommen salonfähig. Also mit die salonfähigste psychologische oder psychische Diagnose, die wir haben, weil sie ja heißt, ich habe mich überarbeitet. Und da wir so ein hohes Leistungsideal in der Gesellschaft haben, ne, denkt man erstmal Respekt.
Also ja, genau.
Bis zum Burnout hin überarbeitet. So. Also ich übertreibe jetzt.
Ja, ja,
ich will einfach nur so, ich will nur so die Richtung klar machen. Aber im Grunde ist es eine Art der Depression und, oder ist es eine Depression? Aus der kompletten Selbstüberforderung heraus, indem man immer wieder über seine eigenen Grenzen geht. Das sind ja auch die Vorlagen für eine andere Form der Depression häufig. Und dann entstehen ja auch depressive Gefühle von totaler Antriebslosigkeit. Egal sein, alles ist so egal, nichts bringt mehr Spaß, nichts macht mehr Freude. Und dadurch, dass die Gefühle auch so leer sind, dass man gar nicht mehr richtig fühlt, ja auch ein Gefühl der Sinnlosigkeit, denn Gefühle bewerten ja das, was wir erleben. Und wenn die ausfallen, dann ist irgendwie gleichsam auch alles wertlos. Also ein Burnout ist eine Depression.
Und was sind denn so erste Warnsignale von Überlastung, bei denen man schon handeln sollte? Also einfach regelmäßig Urlaub machen reicht ja, glaube ich, nicht unbedingt, oder?
Naja, wer regelmäßig Urlaub macht, wer regelmäßig Pausen vor allem macht, wer regelmäßig mal rechtzeitig Feierabend macht, der kommt ja gar nicht erst so in die Überlastung rein. Mhm. Also das erste Anzeichen sind im Grunde genommen schon die äußeren Umstände. Wenn ich merke, dass ich in einem Job plus Familie oder in der Familie oder was auch immer bin, wo ich im Grunde stark mich überlaste oder viel zu tun habe, dann ist das schon mal ein Anzeichen, bevor überhaupt erste Anzeichen entstehen. Und die Anzeichen dann, wenn die dann hinzukommen, sind eben oft so eine ständige Müdigkeit, auch häufig Schlafprobleme, Gereiztheit, weil man einfach so überlastet ist und auch dieses mehr oder minder chronische Gefühl, dass man es einfach nicht mehr packt, dass man die Anforderungen nicht bewältigen kann. Also, und dann fühlt man sich natürlich auch komplett überfordert und entsprechend entmutigt. Ja, und dann passieren halt diese Dinge, dass man anfängt, sich zurückzuziehen, dass das Leben weniger Spaß macht, dass auch Aktivitäten, an denen man sonst Freude hatte, dass sie keinen Spaß mehr bringen. Man sollte die Reißleine möglichst vorher ziehen und selbst achtsam sein. Weil wenn man erstmal in so einem richtigen Burnout ist, dauert das schon auch eine ganze Zeit lang oft, da wieder so rauszuschaffen. Aber hier haben wir natürlich einen Teufelskreislauf, weil Menschen, die einen Burnout erleiden, in der Regel Abgrenzungsprobleme haben. Das sind die Überangepassten, die es allen recht machen wollen, die schon als Kinder oft gelernt haben, ihre eigenen Gefühle zurückzustellen. Und die Gefühle ihrer Eltern wichtiger als die eigenen zu nehmen, weil sie immer so ein bisschen austarieren mussten. Was muss ich tun, damit ihr happy mit mir seid, ja? Und diese notorische Selbstabgewandtheit, also dass man sich selber gar nicht so gut spürt oder eigentlich nur so richtig spürt unter der Bedingung, dass man ganz allein ist, weil dann kein potenzieller Erwartungsträger im Raum ist, wenn man allein ist. Das ist halt oft die psychologische Vorlage und Veranlagung, die Menschen dann auch prädestiniert, wenn dann auch noch die äußeren Bedingungen hinzukommen, ein Burnout zu erleiden.
Burnout wird ja tatsächlich wirklich oft mit beruflicher Überlastung in Verbindung gebracht. Dabei finde ich, so wie du das gerade auch erklärt hast, kann natürlich der Job ein großer Teil davon sein, ja, aber auch vieles einfach im Privatleben ja auch da eine große Rolle spielen, oder muss der Job da immer mit dabei sein quasi, dass man daran erkrankt?
Also der Job spielt häufig schon eine zentrale Rolle bei der Entstehung vom Burnout, besonders wenn er halt mit viel Druck, wenig Anerkennung und einem Mangel an Kontrolle verbunden ist, ne? Das sind nun mal so auf Jobseite auch die Zutaten. Wenn ich sehr viel arbeite und dabei wirklich erfolgreich bin, bin ich viel weniger gefährdet, einen Burnout zu erleiden, als wenn ich viel arbeite und mich immer als mehr oder minder wirkungslos erlebe. Das hat man natürlich zum Beispiel oft in sozialen Berufen. Mhm. Dass man so denkt, man arbeitet gegen Windmühlen an. Ja, ich tue und mache, aber letztlich bringt das hier alles nichts. Ne? Und das ist dann natürlich die super Vorlage, um in so einen Kontrollverlust zu geraten, dass man so das Gefühl hat, ich kann ja gar nichts bewirken. Ne? Und dann liegen Gefühle der Sinnlosigkeit natürlich schon um die Ecke, wenn man das Gefühl hat, ich bin ziemlich wirkungslos. Und gleichzeitig kann natürlich das Privatleben zusätzlich dazu beitragen. Nur im Privatleben haben wir oft bessere Möglichkeiten, Nein zu sagen als beruflich. Wenn unser Schreibtisch überladen ist, die Chefin uns total stresst, hoher Druck von außen herrscht, dann fällt es vielen Menschen ja schwerer zu sagen, nee, das ist mir jetzt zu viel und ich mache pünktlich Feierabend. Im Privatleben kann man eher mal sagen, Schatz, ich habe heute wirklich überhaupt keinen Bock, ich fühle mich total erschöpft. Kannst du bitte heute die Kinder ins Bett bringen und irgendwie fürs Abendessen sorgen? Aber ich habe ja eben gesagt, dass Menschen, die einen Burnout erleiden, sich oft schlecht abgrenzen können. Das heißt, das sind dann oft die, die, wenn sie schon im Job viel Arbeit haben, auch noch als erstes hier schreien, wenn im Kindergarten oder in der Schule gefragt wird, wer könnte denn am Wochenende noch einen Kuchen backen und ihn zum Fest mitbringen. Also das sind oft noch die ersten, die hier schreien, sich dann noch zusätzliche Aufgaben, die sie gar nicht machen müssten, aufzuhalten. Und so war das ja auch bei der Clara.
Jetzt hat sich Clara ja für eine private psychologische Hilfe entschieden, weil sie eben sagte, und dann auch für einen stationären Aufenthalt in einer privaten psychosomatischen Klinik, weil sie eben sagte, sie wollte schnelle Hilfe. Wie ist das denn nach deiner Erfahrung nach in Deutschland? Wie lange dauert das denn zum einen, bis sich Erkrankte überhaupt Hilfe holen und zum anderen, bis sie diese auch bekommen? Weil ich finde gerade bei einem Burnout, das ist ja schon was, was einfach auch wirklich einer akuten Behandlung ja auch bedarf, oder?
Ja, das ist ja immer dasselbe Problem, dass die Hilfe meistens lange auf sich warten lässt. Also vor allen Dingen Psychotherapieplätze haben oft eine Wartezeit, wobei in Kliniken geht es meines Erachtens öfter schneller. Also wenn man jetzt sich eine Überweisung vom Arzt oder Ärztin holt für eine psychosomatische Klinik, da hat man also nach meiner Erfahrung bessere Karten, auch schneller dran zu kommen. Alternative sind, wie gesagt, eben auch Psychologen, Psychologinnen, die eben jetzt nicht über die Krankenkasse abrechnen, wenn man sich das leisten kann. Aber der Punkt ist natürlich auch oft, und das liegt eben Natur der Sache, dass die Menschen, die einen Burnout erleiden, dass sie ja schlecht auf sich selber achten und sich selber gar nicht so richtig wahrnehmen, dass es dann wirklich eben auch bis zum Burnout kommt, bevor sie überhaupt anfangen, Hilfe zu suchen und nicht vorher.
Ja, und das ist ja auch genau eigentlich das Schlimme daran, ne? Dass es dadurch ja noch heftiger ist, als wenn man sich vorher schon irgendwie ein bisschen Hilfe zugestanden hätte.
Ja, eben, aber das liegt daran, dass der Burnout ist ja im Grunde der Zusammenbruch des körperlichen und psychischen Systems. Und dann merken auch die Betroffenen endlich, dass es zu viel war, weil vorher merken sie es ja nicht richtig, weil sie ja ihre Grenzen der Belastbarkeit zu wenig spüren, weil sie ihre Bedürfnisse oft zu wenig wahrnehmen oder wenn sie ihre Bedürfnisse wahrnehmen, sie zu wenig ernst nehmen, weil die anderen sind ja wieder wichtiger. Deswegen ist ja auch ein wesentliches Training in der psychologischen Behandlung und Bearbeitung eines Burnouts oder in der Arbeit mit den Betroffenen, dass sie lernen, sich selbst wieder viel besser wahrzunehmen, ihren Körper, ihre Gefühle, ihre Bedürfnisse, damit sie viel, viel besser merken, wo ihre Grenzen sind, wo sie mal eine Pause brauchen, wo sie mal wieder Spaß und Erholung brauchen und so weiter.
Und würdest du sagen, klappt das mit einer stationären oder mit einer ambulanten Therapie besser oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
Was natürlich bei einer stationären Therapie richtig klasse ist, dass die Leute mal echt draußen sind. Mhm. Also wirklich raus aus dem Alltag. Und gerade wenn sie auch noch familiär belastet sind, ne? Also wenn das vielleicht auch noch mit so eine Quelle für Burnout ist, kann das natürlich enorm erholsam sein und man kriegt mal wirklich einen Abstand, ne? Also auch innerlich viel mehr Abstand, als wenn man immer im selben Umfeld ist. Da ist natürlich auch ein tolles Gespräch mit anderen Betroffenen. Da sind dann viele psychotherapeutische, aber auch physiotherapeutische und Maßnahmen, die man da mitmachen kann. Das ist natürlich schon eine tolle Sache. Aber eben auch eine ambulante Therapie kann helfen. Allerdings schwierig, denke ich, wenn man wirklich schon im krassen Burnout ist, weil dann bin ich ja wirklich schon in dieser echten Depression. Also ambulant wäre ganz gut, wenn sich das alles noch so ein bisschen in Grenzen hält. Also wenn der Karren auch ambulant noch ganz gut sozusagen aus dem Dreck zu ziehen ist.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Wer erkrankt denn eigentlich häufiger? Sind das mehr Männer oder eher Frauen?
Da gibt es keine so ganz exakten Zahlen zu Burnout, weil auch viele ihre Symptome halt nicht so offiziell melden. Und deswegen die Diagnose gar nicht so gestellt wird, ne? Schätzungsweise sind überhaupt so 3-5% der Bevölkerung betroffen und Frauen sind etwas häufiger betroffen als Männer. Unter anderem, weil sie höhere gesellschaftliche Erwartungen haben oder an sie gerichtet werden und eben oft auch eine höhere Belastung auch noch im privaten Bereich haben. Also, dass sie eben nicht nur berufstätig sind, sondern auch noch viel Care-Arbeit übernehmen.
Und ist das bei sowohl Männern als auch Frauen, ist die Symptomatik da immer gleich oder unterscheidet sich das noch ein bisschen?
Die sind grundsätzlich ziemlich ähnlich. Es gibt so ein paar feinere Unterschiede. Frauen neigen eher dazu, also emotionale Reaktionen zu zeigen. Also die haben mehr Angst, mehr Depressionen oder überhaupt so das Gefühl, überfordert zu sein. Und haben häufiger so ein ausgeprägtes Gefühl von Versagen oder Unzulänglichkeit. Dann mehr körperliche Symptome, Rückenprobleme, Herzbeschwerden. Aber beide können eben gleichermaßen in diese tiefe Erschöpfung und den Verlust der Lebensfreude geraten.
Und du hast ja vorhin auch schon mehrfach quasi gesagt, es sind auch oft Menschen, ne, die es gerne anderen recht machen oder die ihre eigenen Bedürfnisse einfach nicht an erster Stelle setzen, immer andere priorisieren. Sind das genau die Menschen, die besonders anfällig sind für einen Burnout oder gibt es da noch andere Faktoren?
Richtig, das sind eben diese typischen Risikofaktoren, ne? Also Perfektionismus eben auch, der kommt eben auch durch die Überanpassung, dass man sich möglichst fehlerfrei machen möchte, damit man bloß nicht angreifbar ist, dann hat man so Perfektionstendenzen, dann, dass man sich selber daraus auch so einen übermäßigen Leistungsdruck macht. Dann, was ich eben schon erwähnte, die Schwierigkeiten bei der Selbstfürsorge, also viel zu wenig nach sich zu gucken, für sich zu sorgen, dadurch auch zu wenig Abgrenzungsfähigkeiten. Und besonders anfällig sind Menschen in helfenden Berufen. Ich glaube, das hängt miteinander zusammen, dass vielleicht auch die Menschen gerne in helfenden Berufen landen, aber auch, dass helfende Berufe manchmal eben auch so einem das Gefühl geben können, nicht genügend bewirken zu können. Das heißt, Ärzte, Pflegekräfte, auch Lehrer sind besonders anfällig.
Clara sagte ja, sie hat in der Klinik total viel selbst über sich erfahren und sie hat vor allem gemerkt, dass sie eben so ein, ne, wie so perfektionistisch hoher Leistungsanspruch an sich und dass sie auch so Konflikte einfach überhaupt nicht mag. Sie redet gern alles schön und ich glaube, ja, einige können das bestimmt nachvollziehen, ne, dass man so mit sich selbst irgendwie immer härter ist als mit anderen. Warum sind wir denn oft so streng mit uns?
Ja, um uns letztlich vor Schaden zu bewahren. Also wir treiben uns an, um die Angst abzuwenden, dass wir versagen könnten, dass wir abgelehnt werden könnten, es irgendwie nicht zu schaffen. Und das ist ja oft internalisiert von Eltern oder Lehrern oder was auch immer, Leistung unter Druck. Ne? Man muss es schaffen, das ist ganz wichtig und. Und dass man dann so auch oft strenge Stimmen von früher verinnerlicht. Aber grundsätzlich haben wir sowieso die Tendenz, uns selber sehr stark anzutreiben und anzupeitschen, eigentlich in der guten Absicht, uns selbst vor Schaden zu bewahren.
Und ich sag mal, gibt es so einen Punkt, wo man sagen kann, dass diese Glaubenssätze irgendwie, wenn man sich selbst so anpeitscht, ne, und dass diese Ansprüche, gibt es da einen Punkt, wo es dann wirklich switcht, dass es einen krank macht?
Ja, natürlich, wenn man nie gut genug ist. Also wenn ich selbst so einen tiefen inneren Glaubenssatz in mir trage, ich genüge nicht. Und es gibt Millionen von Menschen, die genau diesen Glaubenssatz fühlen und versuchen, dem im Außen zu heilen durch Performance, Leistung und. Konfliktscheu, alles, was Clara auch erzählt hat, ist anderen recht zu machen, für andere da zu sein, um sich und der Welt zu beweisen, dass sie eben doch genügt, wird sie diesen Glaubenssatz dadurch nicht entmachten können. Weil die Folge von außen sind immer nur von kurzer Dauer. Vor allen Dingen hat dann ein Mensch wie Clara, der so einen Glaubenssatz in sich trägt, trotzdem nie das Gefühl, ich werde um meiner selbst willen geliebt, sondern immer nur für meine Leistung. Das heißt, sie erhält ihr inneres Glaubenssystem dadurch eher aufrecht, indem sie ja immer wieder im Grunde für ihre Leistung meint, ne, oder für ihr Nettsein, für ihr Artigsein, für ihr Liebsein gemocht zu werden. Das heißt, die Arbeit an den Glaubenssätzen, die muss anders erfolgen. Da habe ich ja mit meinem Kind in dir Buch und dem Schattenkind und so weiter ganz, ganz, einen ganz tollen Plan, wie man das macht, eben wirklich in diese innere Arbeit zu gehen.
Vielleicht möchtest du es nochmal ganz kurz erläutern, so wie man damit am besten startet.
Ja, wenn ein Mensch jetzt wie die Clara zum Beispiel, die ist ja nicht aus dem Nichts heraus so. Oder einfach nur, weil sie einen Haufen solcher Gene hat. Sondern die wird ja in irgendeiner Form daheim erlebt haben, dass sie sich irgendwie anpassen muss. Vielleicht waren die Eltern einfach ein bisschen gestresst und die kleine Clara hatte oft das Gefühl, sie darf jetzt nicht auch noch dazu beitragen, dass die Mama noch mehr gestresst ist und hat vielleicht schon früh angefangen, so ein bisschen der Sonnenschein zu sein, um Mama zu entlasten, um Papa zu entlasten. Das heißt, sie hat so unbewusst dafür die Verantwortung übernommen, dass ihre Beziehung zu den Eltern gelingt. Und das prägt sie jetzt, und in der Psychologie nennen wir ja diese frühen Kindheitsprägungen, bezeichnen wir als das innere Kind, und in meinem Konzepten rede ich ja vom Schattenkind. Das steht so symbolisch für die eher belastenden Prägungen. So. Und das prägt sich tief in Claras Gehirn ein, dass so Liebe funktioniert, dass so Beziehung funktioniert. Na, ich muss mich bemühen, ich übernehme dafür die Verantwortung, dass es dir gut geht. Und mit diesem Programm wird sie groß. Und dieses Programm hat sie letztlich in Burnout geführt. Und wenn sie daran an der Tiefe was ändern möchte, dann muss sie das Programm verstehen. Das heißt, dass sie mal einen Blick zurückwirft in ihre Kindheit. Was hat mich denn so geprägt? Was sind denn meine tiefsten inneren Glaubenssätze? Ah, stimmt, ich habe immer das Gefühl, ich genüge nicht. Ich muss etwas tun, um geliebt zu werden. Ich muss mich anpassen. Ich muss lieb und artig sein und so weiter. Und dann kann sie sich im zweiten Schritt überlegen, wenn das meine Glaubenssätze sind, wie verhalte ich mich denn dann auf der äußeren Ebene? Tatsächlich, ich gehe Konflikten aus dem Weg, ich arbeite mehr, als im Grunde nötig wäre. Ich gucke immer nach den Bedürfnissen der anderen und versuche schon meistens vorauseilend, diese zu erfüllen und anderen Gefallen zu tun und so weiter. Das heißt, dass sie sich mal ihres inneren Programms, ihres Schattenkindes bewusst wird, um sich dann eben auch klar zu machen, Mensch, das sind ja alles uralte Prägungen. Und diese ganzen miesen kleinen Glaubenssätze, die sagen ja im Grunde gar nichts über meinen Wert aus. Die sagen eigentlich nur was darüber aus, wie ich aufgewachsen bin. Mhm. Die gehören ja gar nicht zu mir. Also, und damit ist ja schon die erste Distanzierung geschaffen. Und in meinem Ansatz gehe ich dann ja weiter auch zum Sonnenkind zu gucken. Das Sonnenkind ist eben so die heile Zielversion, sage ich mal. Welche Glaubenssätze wären denn viel angemessener, positiv, viel realistischer? Welche anderen Verhaltensweisen wären eigentlich viel konstruktiver, also zum Beispiel mal über meine Bedürfnisse zu sprechen, diese überhaupt wahrzunehmen, auch durchaus mal zu argumentieren, zu diskutieren und so weiter und so fort. Also weg von diesen Selbstschutzstrategien, nenne sie dann Schatzstrategien, also weg von den Schutz hin zu den Schatzstrategien, also konstruktive Verhaltensweisen, mit denen ich mich selbst, aber auch meine Beziehungen entlaste.
Das Gute ist ja, oder das Schöne gerade, wenn merke ich in unserem Gespräch, dass man ja wirklich sich von den eigenen Glaubenssätzen, die man hat, ja auch gut befreien kann, wenn man diese innere Reflexion und Arbeit angeht. Und Clara sagte ja zum Beispiel, sie schämt sich überhaupt nicht für ihre Diagnose, sie ist dafür viel zu müde. Jetzt gibt es aber ja genügend Leute, die dann aus ihrem Perfektionsanspruch auch noch sagen, jetzt bin ich auch noch an einem Burnout erkrankt, sozusagen, also sich wirklich schämen für ihre Situation. Scham ist ja ein Gefühl, das uns eigentlich komplett lähmt. Also wie geht man damit um, wenn man sich irgendwie für seine Erkrankung schämt und darüber nicht wirklich sprechen möchte oder...
Die Scham ist aus meiner Sicht die größte Verhinderin, sich Hilfe zu suchen. Ja. Und das gilt ja nicht nur für einen Burnout, das gilt für alle möglichen psychischen Erkrankungen, aber auch körperliche Erkrankungen. Es gibt auch körperliche Erkrankungen, über die keiner sprechen mag, die Menschen peinlich sind. Die Scham ist immer im Weg zum Hilfsangebot. Also die steht dazwischen. Und Scham ist ja so eben auch dieses Gefühl, das dafür da ist, dass man sich so an gesellschaftliche Normen anpasst. Und das Schöne ist, dass diese Normen sich aber verändern. Ich finde es nämlich großartig, dass auch viele Promis sich outen und sagen, hier, ich hatte einen Burnout, ich leide unter Panikattacken, ich habe Depressionen, ich bin seit Jahren in Therapie. Das ist eine ganz, ganz großartige Entwicklung, weil viele Menschen dann sagen können, okay, wenn der dazu steht, dann kann ich ja auch dazu stehen. Und tatsächlich hat sich die ganze Haltung in der Gesellschaft eben dazu auch geändert. Und da ist eben auch wieder dieses Selbstmitgefühl gefragt, eben, dass man nicht sagt, du bist so ein Loser, du bist ja wirklich das Allerletzte, dass du jetzt auch noch so ein Psychowrack hier bist. Ja, also wieder diese strenge, ätzende Stimme, sondern die Tonlage völlig verändert und sagt, armes Mäuschen. Du hast dir immer so viel Mühe gegeben in deinem Leben und jetzt ist es wirklich zu viel. Jetzt bist du wirklich total erschöpft. Aber guck mal, da draußen gibt es Menschen, die dir helfen können und auch helfen wollen. Jetzt vertrau doch einfach mal. Und das ist völlig in Ordnung so. Und ganz, ganz viele andere Menschen haben diese Probleme auch. Also ein Teil des Selbstmitgefühls ist ja auch die sich innere Verbinden mit der Welt. Also, dass man einfach mal weg von der Fokussierung auf sich selber kommt, komplett auf Weitwinkel geht und sich bewusst macht, Mensch, das gehört zum Menschsein dazu. Wir alle sind verletzlich. Wir alle haben Bereiche, für die wir uns wahnsinnig schämen. Wir alle haben Bereiche, wo wir traurig sind, wo wir komplett überfordert sind vom Leben. Menschen fühlen sich dem Leben nicht immer gewachsen. Und das ist ja genau das, was uns so menschlich macht und was uns alle miteinander verbindet. Und wenn man in dieses Gefühl reingeht, der Verbindung mit der Welt und der Verbindung mit allen Menschen und dass das unsere große Gemeinsamkeit ist, die Verletzbarkeit, dann kann man eine viel wohlwollendere Haltung zu sich selbst und dadurch aber auch zu anderen Menschen entwickeln.
Bei Claras Geschichte wurde das ja auch so schön deutlich, dass sie während des stationären Aufenthalts ja auch gemerkt hat, okay, gerade meine Mitpatienten und Mitpatientinnen, ich brauche die auch irgendwie, um dieses Gemeinschaftsgefühl, wir sitzen alle im selben Boot und wir können uns auch gegenseitig so ein bisschen helfen, da zusammen auch rauszukommen.
Verbindung ist einfach das Heilsamste, was es gibt, umgekehrt ausgedrückt. Wenn wir zu wenig verbunden sind mit uns selbst und mit anderen Menschen, sprich einsam und isoliert, ist das wahnsinnig krankmachend. Mhm. Also wir Menschen brauchen die Verbindung. Wir müssen uns verbinden. Wir brauchen die Kooperation. Wir brauchen das Miteinander. Das ist im Grunde genommen unser Lebenselixier. Das ist das, worauf es am Ende immer ankommt. Wenn man Sterbende fragt, was war das Wichtigste in deinem Leben? Antworten alle Beziehungen. Glückliche Beziehung, gute Beziehung, nicht das Geld, keine Yacht, kein Erfolg, sondern glückliche Beziehung, die Liebe, ne, das Miteinander. Und das erlebt die Clara eben und das ist extrem heilsam.
Ja, ich habe gerade total Gänsehaut, weil ich finde, das stimmt so. Ne? Wenn man ein gutes Umfeld hat und einfach gute Freunde und ja auch eine tolle Familie, vielleicht einen Partner, Partnerin, die einem auffangen, das gibt einem so wahnsinnig viel. Also was hilft denn Menschen wirklich, wenn sie chronisch überlastet sind, neben vielleicht auch einem stabilen Umfeld?
Ja, Clara sagte ja eben auch, dass das Leben, sie musste lernen, dass das Leben veränderbar ist.
Ja, genau.
Das ist irgendwie wirklich wahr. Im Grunde heißt das ja, ich kann und ich darf auch neue Entscheidungen treffen. Mhm. Was wirklich hilft, ist der Perspektivenwechsel, also eben um sich aus dieser Belastung zu befreien. Menschen, die im Burnout landen, sind im Hamsterrad. Die können letztlich auch nicht mehr wichtig von unwichtig unterscheiden.
Ja.
Da ist es eben so wichtig, einfach mal innezuhalten, am besten an einem Ort, der einem gut tut und wo man sich auch sicher fühlt, also der so eine Art Kraftquelle ist, ja. Das kann zu Hause vor dem eigenen Kaminfeuer sein, das kann im Wald sein, irgendwo, ja, also wo man einfach mal so wirklich zur Ruhe kommt und innehält und sich einfach mal fragt, was ist wirklich wichtig in meinem Leben? Ne? Worum geht es hier eigentlich wirklich?
Und vielleicht auch angstfrei sich diese Frage stellt, oder?
Ja, gehe ich wirklich unter, wenn ich den Job verliere oder wenn ich den Job wechsle? Ja, also, dass man einfach mal in so eine Distanz zu sich geht und sich und sein Leben mal so ein bisschen von außen beurteilt, aus der Beobachterperspektive. Denn ansonsten sind wir immer so identifiziert mit unseren Ängsten, mit unseren Sorgen. Dann glauben wir ja immer alles, was wir fühlen und denken. Wenn wir aber mal in die Beobachterperspektive gehen, also von außen drauf gucken, ich sage immer, stell dir vor, du wärst eine Richterin und hättest deinen eigenen Fall zu beurteilen. Das heißt, mal so einen ganz nüchternen Blick drauf werfen, dann kommen wir häufig zu völlig anderen Ergebnissen. Und der Verstand hat eigentlich immer recht. Und das ist schon mal ein erster Schritt, um aus dieser starken Identifizierung mit diesen ganzen unterschwelligen Ängsten und Sorgen zu kommen.
Ist quasi auch das genau das, was man in der Psychotherapie lernt, wenn man an einem Burnout erkrankt ist?
Unter anderem. Man braucht ja auch mal ein bisschen klaren Blick auf die Situation. Was man weiter lernt, ist viel stärker sich wieder zu spüren. Mhm. Was man dann lernt, wie kann ich mich abgrenzen? Also wie kann ich freundlich Nein sagen? Ne? Also wie kann ich was formulieren? Ganz oft Menschen, die das nie gut trainiert haben, mit denen ist ganz oft auch die Frage zu bearbeiten, habe ich überhaupt ein Recht dazu? Habe ich überhaupt ein Recht dazu, wenn mich eine Freundin bittet, ob ich vielleicht am Wochenende tagsüber noch auf ihre zwei Kinder aufpassen könnte, Nein zu sagen, ihr zu sagen, tut mir leid, du weißt, ich bin wirklich super gern für dich da und normalerweise gern, aber ich brauche dringend an diesem Wochenende Ruhe. Ich schaffe es leider nicht, dieses Wochenende die Kinder zu nehmen. Ja, habe ich ein Recht dazu? Das sind alles so zentrale Fragen auch in der Psychotherapie. Aber der erste und wichtigste Schritt ist eben auch, neben dem Außen drauf schauen, einfach mal Inseln der Erholung zu suchen. Und das muss ja jetzt nicht der große Urlaub sein. Geht ja meistens gar nicht dann in dem Alltag, sondern einfach mal die Tasse Kaffee bei der Arbeit einfach mal ganz bewusst zu trinken. So richtig den Duft auch wahrzunehmen. Sich mal eine schöne Blume auf den Schreibtisch zu stellen. Mal wirklich defokussiert in die Weite aus dem Fenster zu schauen. Also immer wieder so kleine Entspannungsinseln zu suchen, um einfach auch mal durchatmen zu können.
Schafft man so quasi auch neue Verknüpfungen, um so aus so alten Mustern rauszukommen, wenn man so neue kleine Gewohnheiten etabliert?
Neue kleine Gewohnheiten können sehr, sehr helfen, neue auch Gedanken zu bekommen, weil wir ja ganz schnell immer in alten Rastern denken, ja? Mhm.
Ja, weil das ist ja so gelernt, ne? Da geht man einfach super gern drauf zurück, weil das funktioniert ja quasi seit Jahren irgendwie.
Ja, aber diese kleinen Erholungsinseln alleine machen es natürlich nicht, sondern tatsächlich eben dieses sich selbst hinterfragen, alte Muster auch erkennen. Mensch, ich funktioniere eigentlich immer in meiner Schattenkind-Matrix. Aber das war doch die Vergangenheit. Was hat das überhaupt mit der Gegenwart zu tun? Die Welt da draußen ist ja nicht Mama und Papa. Sich ein paar neue Strategien zu überlegen, auch wie man sich vielleicht ein bisschen besser mal abgrenzen kann. Ganz wichtig, mit Freunden drüber zu reden, auch mit Arbeitskollegen. Sag mal, siehst du das auch so? Ich mache hier immer Überstunden. Ist das eigentlich wirklich nötig? Oder so einfach mal auch das Gespräch zu suchen, mal eine Außeneinschätzung zu suchen, auch mit Freunden. Das kann schon wahnsinnig helfen, oder mit der Familie, um auch mal ein bisschen realistischere Perspektiven zu bekommen.
Jetzt war ja Clara in Psychotherapie, gleichzeitig wurde sie auch mit Antidepressiva behandelt. Wann ist es denn wichtig, also zum Beispiel eine kognitive Verhaltenstherapie mit Medikamenten zu kombinieren?
Das kann durchaus sinnvoll sein, weil die Antidepressiva einen natürlich auch erstmal in einen besseren emotionalen Zustand versetzen können, wo man dann natürlich auch wieder aufgeschlossener und lernbereiter ist für eben auch die psychologischen Interventionen. Mhm. Also die Kombination kann durchaus völlig sinnvoll sein. Und die modernen Antidepressiva, die haben ja kein Abhängigkeitspotenzial, ne? Also die kann man auch wieder absetzen, wenn man sie dann nicht mehr braucht. Das muss man aber individuell dann eben mit seinem behandelnden Menschen besprechen. Da gibt's auch nichts Pauschales zuzusagen.
Diese allgemeine Angst davor ist gar nicht unbedingt notwendig, ne?
Also nein, das ist nicht notwendig.
Was wäre denn jetzt, eigentlich habe ich tatsächlich nur noch eine Frage, so dein abschließender Tipp für alle, die sich einfach so ab und an vom Alltag überwältigt fühlen. Was können die tun?
Dieser Tipp ist hier schon mehrfach eingeflossen in dem Gespräch. Wenn es irgendwie geht, sich regelmäßig Zeit zu nehmen, mal kurz innezuhalten, sich zu fragen, wie geht's mir gerade? Was brauche ich eigentlich gerade? Sich einfach mal was Gutes zu tun, ja, für sich zu sorgen, Momente der Ruhe zu schaffen, indem man einfach auch mal ganz bei sich ist, indem man in sich spürt, also Körper, so wie fühle ich mich gerade, wie fühlen sich meine Füße, meine Beine, mein Bauch und so weiter. Und sich immer wieder bewusst zu machen, dass Stress zwar zum Leben gehört, aber dass man auch immer die Möglichkeiten hat, seine Reaktionen darauf zu steuern und eben auch mit sich selbst geduldig zu sein. Ja, und zu all diesen Themen, zum Beispiel auch zu Stressbewältigung, Grenzen setzen, auch Selbsthypnose, das ist auch ein wahnsinnig kraftvolles Instrument, biete ich auch auf meiner Online-Akademie, auf der Stephanie Stahl-Akademie, Kurse an, wo man so ganz gezielt eben durch entsprechende Programme geführt wird. Und die sind richtig, richtig hilfreich. Also das Feedback ist sensationell auf die Kurse bisher.
Ja, super, Steffi. Also vielen Dank für deine ganzen Tipps, für die Einblicke in die Erkrankung Burnout. Und also ich finde gerade die Akademie, ne, alle, die in ihrem Alltag sich überwältigt fühlen, die vielleicht auch nur zur Grenze zum Burnout stehen. Schaut euch das gerne mal an. Ich fand das super interessant. Und ja, an der Stelle nochmal danke an dich.
Sehr, sehr gern.
Ja, und ich bin mir, wie gesagt, sicher, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht in einer ähnlichen Situation wie Clara stecken, hier heute einiges mitnehmen konnten. Und deshalb möchte ich aber trotzdem nochmal, wie immer, an dieser Stelle bei uns im Podcast betonen, dass diese Folge natürlich keine Psychotherapie ersetzt und auch keine jegliche andere Therapieform. Wer sich beim Hören dieser Folge denkt, irgendwie geht's mir genauso, holt euch Hilfe, wendet euch bitte an euren Hausarzt oder psychologisches Fachpersonal in der Nähe. Es gibt hier kein zu früh. Und alle Informationen zu Stefanie Stahl, zu ihrer Online-Akademie und ihren beiden Podcasts, so bin ich eben und Stahl aber herzlich, findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Abonniert gerne ihre Podcasts und auch unseren, um keine Folge zu verpassen. Und ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid, wenn es heißt, gesagt, gefragt, die Podcast-Therapie.